So, jetzt gibt es hier zwei Gruppen von Leuten. Die einen kennen das Teaching schon, die anderen kennen es nicht. Und wenn es dir so geht, dass du manchmal abschweifst, wenn du das Thema schon kennst, nimm dir vor, dass du das demnächst selbst predigst. Plötzlich bist du gefasst und wirst aufpassen. Schreib alles mit, als ob du nächste Woche das selbst predigst. Weil es kann sein, dass dich jemand fragt. Sei vorbereitet. Es geht um die Antwort auf das Evangelium. Steht da was? Nee, gut. Soll auch nicht, noch nicht. Später. Wie antwortet man, wenn man das Evangelium gehört hat zum ersten Mal? Oder besser gesagt, die normale christliche Wiedergeburt. Ich sage normale christliche Wiedergeburt, weil es heutzutage sehr oft unnormal stattfindet. Die Tradition hat es so heruntergewässert, das Evangelium, dass man teilweise gar nicht mehr weiß, was zu tun ist. Und ich möchte darauf eingehen, was haben die Apostel damals gemacht mit den Christen? Beziehungsweise bevor sie noch überhaupt Christen genannt wurden, was haben die Apostel gemacht? Und ich will wirklich mich befreien von Tradition, von Flüsterpost. Ich will wissen, was hat Jesus gesagt? Was hat Petrus gesagt, Paulus, Johannes, alle diese Leute? Den Rest will ich wegschmeißen, brauche ich nicht. Und weil es gibt sehr viele Traditionen, die sind toll und die sind gar nicht so schlimm. Ne? Ich habe mal so eine Story gehört von einem Chinesen, der kam auf diese Art zum Glauben, dass er über eine Brücke gelaufen ist. Und er hat schon mal von Jesus gehört und dann hat sich aber ein Seil um sein Bein verheddert. Und er hat es aber nicht gemerkt, er läuft da und dann fällt runter, hängt am Seil. Und dann ruft er nach Jesus. Und in diesem Moment kommt der Heilige Geist über ihn. Und er war so erfüllt, er hat dann gleich angefangen, den anderen Chinesen davon zu erzählen. Und alle, die Jesus annehmen wollten, mussten jetzt auch am Seil baumeln. Genauso wie er. Und das passiert so oft auch bei uns Evangelikalen. Wir haben eine Methode entdeckt für uns, wie wir zum Glauben kommen. Wir denken, das sei biblisch und wir lassen es mit allen machen. Ist nicht schlimm. Zum Beispiel wie nennt man es? So lange bin ich schon von Deutschland weg. Das Übergabegebet, genau. Findest du nicht in der Bibel. Such mal ein Übergabegebet, du wirst es nicht finden. Und es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, neue Gläubige zu lehren, wie man betet. Das ist super, dass man betet. Aber es geht weiter. Der Fehler beginnt da, wo wir implizieren, dass du hast es jetzt gebetet, also bist du gerettet für immer. Das war's, du kannst jetzt nichts mehr machen, sollst jetzt auch nichts mehr machen, sonst wirst du die Gnade noch kleiner, du wirst sie schmälern, das wäre ganz gefährlich. Das ist die Denke oftmals heutzutage. Aber was haben die Apostel denn gelehrt? Wo finden wir denn das vollständige Evangelium gepredigt? Weiß jemand ein Buch in der Bibel, wo das vollständige Evangelium gepredigt wird? Da ist jemand schon gespoilert worden, Stephanus, aber das Buch. So, findet man das Evangelium denn in den Evangelien? Ja? Was denkt ihr? Man findet Teile davon, klar, aber noch nicht das Vollständige. Warum? Weil Jesus da noch nicht auferstanden und der Heilige Geist nicht ausgegossen ist. Also er ist schon auferstanden teilweise, aber es wird nicht verkündigt. Ne? Man sieht nicht, wie die ersten Gläubigen zum Glauben kommen. Ja, es wird noch nicht verkündigt, dass er auferstanden ist. Nur zu den Aposteln und dann war es das. Und dann in der Apostelgeschichte sehen wir zum ersten Mal, wie Petrus aufsteht und was sagt er zu den Leuten? Wie predigt man das Evangelium nach dem Standard des neuen Bundes? Wie taucht man in den neuen Bund ein? Weil die Prophetie von Jeremia kommt zum Tragen jetzt. Dieser neue Bund, den Gott schon verheißen hat im Alten Testament, das gießt sich aus auf die Leute. Ne? Der Heilige Geist kommt. Aber bevor das passiert, beziehungsweise nachdem die Apostel ihn bekommen, wie gehen sie mit den Leuten um? Was sagen sie zu denen? Sagt Petrus dann, okay, jetzt schließt eure Augen, betet mir nach. Oder sagt er, baumelnd am Seil. Oder geht zum katholischen Priester. Gab es damals noch nicht, Katholiken. Dieses Wort überhaupt. Gab es alles nicht. Die Antwort war, kehrt um, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ganz simpel. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich bin durch die Apostelgeschichte gegangen und wollte wissen, jede einzelne Bekehrungsstory. Was haben die Leute gedacht? Was haben sie gemacht? Was haben sie gesagt? Das habe ich mir dann unterstrichen, aufgeschrieben. Und ich ermuntere dich, diese Study selbst zu machen für dich, damit du weißt, dass ich dir keinen Murks erzähle. Weil vielleicht erzähle ich Murks. Also, es könnte sein. Prüf es nach. Was, wozu ich gekommen bin, zu welchem Entschluss, es gab immer Glauben. Also nicht nur in der Story, wo der Petrus zum ersten Mal das volle Evangelium vom auferstandenen Jesus Christus erzählt und die Leute, die fühlen sich im Herz, die hat es voll erwischt. Und was sollen wir tun, um errettet zu werden? Das ist die Frage, die du hören willst auf der Straße. Was soll ich tun, um errettet zu werden? Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, keine Ahnung. Aber jetzt weiß ich es. Also ich schreibe hier hin, ich hoffe, man kann es sehen. Glaube, Umkehr, Taufe und Heiliger Geist. Ich hoffe, man kann sich merken, dass es Heiliger Geist heißt. Also diese vier Teile kommen da immer vor. Wenn du was Fünftes findest, sag's mir. Ne? Aber das sehen wir immer wieder. Nicht immer, dass jedes Mal Lukas ist ein cleverer Schreiber. Er hat nicht jedes Mal gesagt, hier. Und sie glaubten und sie kehrten um und sie wurden getauft. Und immer das Gleiche gelernt. Nee, er hat immer wieder besondere Sachen beleuchtet. Hat immer gesagt, wow, guck mal, hier sind 3000 Leute getauft worden. Oder hier, da ist einer in der Nacht getauft worden. Oder hier, der Heilige Geist kam auf welche, die waren noch gar nicht getauft. So immer wieder ein bisschen von der anderen Seite das gezeigt. Aber du wirst immer wieder diese Dinge finden. So, und ich mag das zum Beispiel, diese The Four. Kennst du das? Dieses Herzchen, dieses Divisionszeichen und so. Feiere ich und ich würde mitmachen sogar. Aber es ist nicht das ganze Bild. Es ermuntert einen zum Glauben. Aber zu implizieren den Leuten, du bist jetzt gerettet, ist noch nicht. Petrus hat nicht gesagt, okay, jetzt bet mir nach und dann bist du gerettet. Und er sagte, tut Buße. Ich mag das Wort Buße nicht so, das impliziert so ein bisschen Büßen, dass ich für etwas aufkommen muss. Aber das stimmt nicht. Umkehr. Also man kehrt sich um von der eigenen Sünde. Nur zur Info, meine Lieblingssünde damals war Pornografie und Masturbation. Und Jesus hat mich da rausgeholt auf eine Weise, das ist nicht so für alle die Geschichte, also wenn es dich betrifft, das Ding, komm zu mir, ich erkläre es dir, ich erzähle es dir, wie es bei mir war, ich hoffe es nicht, dass es bei dir so sein wird wie bei mir, weil das war echt eine komische Story, aber er hat mich rausgeholt. Halleluja. Und genau, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. So, aber dann sagen die meisten, gerade die an das Übergabegebet glauben, was ist denn mit diesem Vers in Römer 10, Vers 9? Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufgeweckt hat, so wirst du gerettet werden. Was mit diesem Vers? Mit dem Herzen glauben, mit dem Munde bekennen, ich bin gerettet, Halleluja. Wir wissen, dass der Römerbrief ist zu Leuten geschrieben, die Heilige sind. Glauben. Das sind keine Neulinge. Ich muss denen nicht nochmal von vorne das Evangelium erklären. Ich gehe auf Bereiche ein, wenn ich zu Gläubigen schreibe, aber ich muss denen nicht nochmal bei Adam und Eva anfangen. Ne? Aber er hat trotzdem tatsächlich vorher geschrieben in Römer 6, was bei ihrer Taufe passiert ist. Das heißt, die waren schon getauft, diese Römer, in Römer 6. In Römer 8 sehen wir, die haben schon den Heiligen Geist empfangen. Wir lesen davon, dass sie ihre Sünde, falls sie jetzt wieder aufgeflammt ist, wieder lassen sollen. Also diese ganzen Dinge kommen vorher vor. Also wenn du den ganzen Brief von vorne bis hinten liest, dann hast du die ganze Theologie von Paulus, nicht nur ein bisschen. So. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufgeweckt hat, so wirst du gerettet. Und das sagst du zu jemandem, der schon wiedergeboren ist. So, bleib da dran. Bekenne weiterhin Jesus mit deinem Mund. Glaube an ihn mit deinem Herzen. Es reicht nicht, dass du jetzt wiedergeboren bist und jetzt ist egal. Sondern du musst weiter an ihm festhalten. In diesem Kontext schreibt es Paulus. Und wir wissen auch von Paulus selbst, dass er den gleichen Prozess durchgegangen ist. Ne? Also Ananias sagte zu Paulus, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen. Und Paulus tat es. Und dass er den Heiligen Geist empfangen hat, wissen wir, er hat ja ganz viel darüber geschrieben, und er hat mehr in Sprachen gebetet als die Korinther, schreibt er. Was schon viel ist, wahrscheinlich. Und Paulus, es wird ganz gerne von Paulus irgendwelche Verse genommen und gegen andere Bibelverse. Da gibt es so ein Battle. Manche Leute wollen einfach nicht auf Jesus hören. Sie wollen einfach nicht hören, wenn Jesus sagt, kehrt um. Ich weiß nicht warum. Sie wollen nicht hören, wenn er sagt, tauf dich. Sie wollen nicht hören, wenn er sagt, du brauchst den Heiligen Geist. Deswegen stricken sie sich irgendwelche komischen Theologien. Ich habe es, jetzt auf YouTube, glaube ich, war das so ein Kommentar, so ein schräger Kommentar von wegen, das ist Werksgerechtigkeit. Das sind Werke, das ist Umkehr, Taufe, Heilige, das sind alles Werke. Weil Paulus schreibt tatsächlich von den Werken des Gesetzes. Ne? Wenn wir durch die Werke des Gesetzes gerecht werden wollen, dann haben wir Christus nicht. Natürlich, aber sind es Werke des Gesetzes? Redet er hier vom mosaischen Gesetz? Vom sich beschneiden lassen zum Beispiel? Macht er nicht. Ganz im Gegenteil, ich will euch eine Bibelstelle vorlesen, eine paulinische Bibelstelle, weil ich könnte Jesus vorlesen, aber an dieser Stelle ist es wichtig, Paulus vorzulesen, damit man seine Theologie kennenlernt, wenn man diese Verse liest. Warte mal, ich will mir mal kurz, wo ist das? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau. Kolosser 3, Vers 5 ist zum Beispiel eine Stelle. Kolosser 3, Vers 5, kannst du aufschlagen. Da heißt es von Paulus, da schreibt er wieder an Leute, die zwar wiedergeboren sind, aber manchmal flammt es trotzdem wieder auf, ne, diese Sünde. Er sagt zu ihnen, tötet nun ab eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, und er macht eine Liste. Das ist eine Sündenliste. Es gibt ziemlich viele, oder ich habe mal so eine Liste von diesen Sündenlisten gemacht. Waren es um die 7 oder 6. Manche sind länger, manche sind kürzer. Und hier macht er eine Sündenliste von Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, üble Begierde, Habgier, die Götzendienste. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen auch ihr einst euren Wandel führtet, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr alle diese Laster ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen völlig ausgezogen habt, samt seinen Handlungen. Und den neuen angezogen habt, der stetig erneuert wird, hin zur genauen Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Also, es ist klar von Paulus her, ne? Tötet nun ab eure Glieder. Er spricht zu den Gläubigen, zu den Heiligen. Irgendwie haben sie es noch nicht geschafft, die abzutöten. Und warte mal, das andere war 1. Korinther 6, glaube ich. Nee, doch, 1. Korinther 6. Wait a second. Schlage ich mal auf kurz. Mhm. 1. Korinther 6, Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Königreich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irre leiten. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch männliche Prostituierte, noch Homosexuelle, noch Diebe, noch Habgierige, noch Alkoholiker, noch Lästerer, noch Betrüger werden Gottes Königreich erben. So, also er schließt Paulus, derselbe Paulus, der sagt, aus Gnade sind wir gerettet, sagt, dass solche das Königreich Gottes nicht erben werden. Also du darfst dich nicht verwirren lassen durch diese Verschen, die jemand rauspickt einfach aus der Schrift und sagt, hey, du bist einfach gerettet, du hast das Gebet gesprochen, alles gut, egal wie du lebst, diese wirre Lehre gibt es heute. Und davon müssen wir uns klar abschneiden. Denn diese Leute werden das Königreich Gottes nicht erben. Ich habe mir mal eine Study gemacht, wollt wissen, so diese Sündenregister, manche sind länger, manche sind kürzer. Aber ich habe festgestellt, in jedem Einzelnen kommt das Wort Porneia vor im Griechischen. Das ist Unzucht. Ja? Und ich dachte mir, hey, das macht Sinn, das ist so die Top, also zumindest unter Männern, ich weiß ja nicht unter Frauen, aber unter uns Männern ist das so das Ding. Ja? Jesus sagt es in Offenbarung, er sagt es auch in seinen Evangelien, dass es blöd ist. Paulus sagt es immer wieder. Genau, also kehren wir uns davon ab. Genau, das ist die Umkehr. Es reicht nicht einfach zu sagen, sorry, mache ich vielleicht wieder. Es gehört dazu, die Gedanken zu verändern. Also das griechische Wort für Umkehr ist Metanoia. Das bedeutet so viel wie Gedankenumkehr, Gedankenerneuerung. Veränderst deine Gedanken. Bei mir war das früher so, ich hab zwar gedacht, dass ich umkehre, aber nicht wirklich. Ich dachte immer noch, meine Sünde ist toll. Ich habe immer noch geliebäugelt mit ihr. Mein Denken war noch nicht verändert, deswegen steckte ich in ihr. Die andere Seite der Umkehr ist auf Hebräisch das Wort. Das bedeutet sowas wie, tu es nicht mehr. Also das Griechische impliziert Gedanken erneuern, das Hebräische nicht mehr tun. Aber es gehört beides dazu. Ne? Was zuerst kommt, ist ziemlich egal, probier es aus. Frag Gott, wie du deinen Umkehrprozess ankurbeln kannst. Das sind harte Worte von Paulus, harte Worte von Jesus, aber die Härte, die bringt später das Heil hervor. Also er liebt euch und deswegen sagt er das. So, und Jesus sagt auch noch was Skurriles für viele Theologen. Der sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ach, Jesus, weißt du nicht, dass die Taufe nicht rettet? Dieser Jesus immer, ne? Das müssen wir theologisch irgendwie ausmerzen. Taufe rettet doch nicht. Aber Jesus sagt es, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und wir sehen, die Apostel sind treu zu diesem Ausspruch von Jesus. Und was heißt es denn auch, wenn Jesus sagt, du wirst nur ins Reich Gottes kommen, wenn du aus Wasser und Geist geboren wirst? Was heißt es denn? Er spricht zu diesem religiösen Nikodemus und er schneidet ihn ab in diesem Diskurs und sagt, hey, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Und er versteht das nicht, er kapiert diesen Spruch nicht. Wie, ich soll nochmal von Neuem geboren werden? Soll ich in meine Mutter reinsteigen? Und Jesus sagt, aus Wasser und Geist, ne? Also hier hast du, ganz klar, sehe ich so, oder? Ne? Wasser und Geist. Manche gehen ganz seltsamen Weg, die mögen die Taufe nicht, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob sie stolz sind oder was, aber die gehen dann die ganzen Taufe. Ich war mal in so einer School, wo irgendwie die Taufe versucht wurde zu zerstören, bevor ich das kannte. Diese einfache, basic, logische, dieses Evangelium. Bevor ich das kannte, wurde mir schon eindoktriniert, dass Taufe nicht nötig ist. Und sie haben gesagt, zum Beispiel, guck mal hier, da steht nur Taufe. Das kann alles Mögliche bedeuten. Es gibt verschiedene Formen von Taufen. Es gibt diese Taufe, es gibt jene Taufe und sie machen es ganz kompliziert. Und sie nehmen zum Beispiel die Philippusstelle und sagen, ha, guck mal, da steht nur Taufe. Und ich, ja gut, was steht 3 Verse weiter? Oder davor. Er sah Wasser und beschloss, sich taufen zu lassen. Also, ne? Johannes taufte, weil da viel Wasser war. Ne? Also die Leute haben irgendwie, sorry, dass ich so auf solche Kleinigkeiten eingehe, aber ich habe das schon sehr oft gehabt, dass Leute die verwirrtesten Argumente bringen. Manche meinen, sie haben so viel mit Gott erlebt, hey, ich brauche das nicht, Gott hat mich wohl akzeptiert. Aber Paulus hat auch schon sehr viel mit Gott erlebt, bevor er das durchgegangen ist. Der hat schon Jesus gehört, das helle Licht, er war blind für 3 Tage und plötzlich weiß er, Jesus ist der Messias. Vorher hat er ihn verfolgt, jetzt weiß er, er ist der Messias. Das ist doch das Nonplusultra. Hast du schon mal Jesus gesehen? Hast du schon mal seine Stimme gehört? Ich nicht, aber Paulus hält es tatsächlich für notwendig, trotzdem die Wiedergeburt zu beschreiten, sich taufen zu lassen. Wie so ein Proselyt, wie so ein Neuling. Und ich glaube, das ist es eben, womit religiöse Leute eine Schwierigkeit haben. Stell dir vor, du gehst 30 Jahre in die Kirche und plötzlich musst du etwas machen, was ein Neuling eigentlich macht. Ein Proselyt, ein Neuankömmling, der noch gar keine Ahnung hat. Und da, ich glaube, da ist der Stolz im Weg. Ich glaube, da haben ganz viele Pastoren ein Problem, zum Beispiel. Sagen, hey, ich habe schon einiges erlebt, ich habe den Heiligen Geist erlebt. Übrigens, Heiligen Geist zu empfangen, befreit dich auch nicht, dich taufen zu lassen, weil wir sehen das. Petrus befiehlt es Leuten, die den Heiligen Geist empfangen haben, sich taufen zu lassen. Er befiehlt es. Ne, es ist nicht so, wie wir heutzutage, so, hey, du kannst es mal machen, das wäre nett, sondern er befiehlt es. Die waren damals ein bisschen herrischer. Und ich glaube, das ist ein netter Befehl. Weil er will uns ja retten. Er will uns helfen. Und es ist auch so eine wirre Logik zu sagen, ja, ich glaube an Jesus, also bin ich gerettet. Aber wenn Jesus sagt, geh von der Straße, da kommt ein LKW und du sagst, hey Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Puh, tot. Glauben, das ist kein Glauben, oder? Wenn du nicht von der Straße gegangen bist, hast du ihm nicht geglaubt. Leute glauben an Jesus, aber sie glauben ihm nicht. Das passiert ständig. Sie glauben an Jesus, aber sie glauben ihm nicht. Und so ein Glaube ist kein Glaube. Denn auch die Dämonen glauben und sie zittern.
Halleluja. Ich liebe dich, Christian.
Genau. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Das ist ein skurriler Satz für manche. Lest ihn nochmal. Markus 16, 16. Was haben wir hier noch so auf der Speisekarte? Genau, hier. Warum hat sich Jesus eigentlich taufen lassen? Schon mal die Frage gestellt, warum Jesus? Der ist doch der Sohn Gottes, der braucht es doch nicht. Und Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da gab er ihm nach. Also es gebührt sich, so alle Gerechtigkeit zu erfüllen, durch die Taufe. Auch wenn du sündenlos bist und du bist Jesus, happy birthday, lass dich taufen. Und ich will nochmal zu der Petrus-Theologie zur Taufe kommen, weil man kann das, von was Petrus gesagt hat in der Apostelgeschichte 2,38, dass er sagt, wenn ihr gerettet werden wollt, kehrt um, lasst euch taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Was meint er denn damit? Und Petrus sagt im 1. Petrus 3,21, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Nochmal, das ist komisch. Das passt nicht mit meiner Theologie zusammen, wenn ich glaube, dass Taufe nichts mit der Rettung zu tun hat. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. In ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen. 1. Petrus 3,21. Okay, ich glaube es. Also ich bin einfach, ich sehe die Bibel. Also die besten Theologen sind nicht Luther, Zwingli und Calvin, okay? Die besten Theologen sind Jesus, Petrus, Paulus, Johannes. Nimm einfach die und du hast alles, was du brauchst. Die anderen verwirren dich bloß, teilweise. Sie versuchen nämlich Gott in ihr religiöses Konstrukt zu packen oftmals. Und es klappt nicht immer so, weil Gott lässt sich nicht in eine Box packen. Und es ist ganz klar, wenn Jesus da auf dem großen Meer ist und ich muss gerettet werden, ich sage wieder, Jesus, ich glaube an dich. Und er schmeißt mir einen Ring zu. Der Ring ist es zwar nicht, der mich rettet an sich, aber irgendwie doch. Ne? Aber ich will trotzdem sagen, weil es gibt ja Leute, es gibt ja diese komischen Situationen, wo man in der Sahara ist, es gibt kein Wasser und oder du bist jetzt in Afghanistan, jetzt unser Freund hier aus Afghanistan, der hat sich auch taufen lassen im Knast in Afghanistan. Hat es geschafft irgendwie. Irgendwie hat er es geschafft. Aber trotzdem gibt es Leute, die es nicht schaffen. Glaube ich jetzt, die sind nicht errettet? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, Jesus hat sich dieses Ding erwählt für uns zur Hilfe, dass wir errettet werden. Er ist der Herr, er ist der König. Und ich glaube, wenn jemand auf dem Totenbett jetzt Jesus annimmt, hat Jesus Gnade mit ihm, oder? Wenn ich jetzt zu pharisäisch bin und sage, nee, du bist verdammt, sorry. Also glaube ich jetzt nicht. Aber du bist nicht auf dem Totenbett. Du hängst nicht am Kreuz wie dieser Typ, zu Rechten von Jesus oder zu Linken. Du kannst dich taufen lassen. Übrigens, viele nehmen das als Ausrede, weil sie sagen, hey, der Räuber am Kreuz, der war ja nicht getauft. Wahrscheinlich. Ne? Aber du hängst nicht am Kreuz. Wie gesagt. Und außerdem ist er das, was Jesus zu ihm gesagt hat, das hat er gesagt, bevor er gekreuzigt wurde, bevor er auferstanden ist, bevor der Heilige Geist kam. Also dieses ganze Paket, da konnte dieser Räuber am Kreuz gar nicht erst machen. Der Heilige Geist war noch gar nicht ausgegossen. Also der ist noch quasi im alten Bund gestorben, der Räuber am Kreuz. Genau, ich versuche euch einfach mal ein bisschen die Dinge zu nehmen, die sonst mir so entgegenkommen. Ich hoffe, ihr verzeiht. Genau, und manche bringen auch diese Stelle ganz gerne, um zu sagen, nee, auch in der Apostelgeschichte heißt es, Glaube rettet, allein der Glaube und nichts anderes. Ne? Die sagen, hier, Axel, du hast Unrecht, Apostelgeschichte 16 hier, weil der Gefängniswärter sagt zu Paulus, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und man erwartet sich die gleiche Phrase in der gleichen grammatikalischen Form, warum sagt Paulus hier etwas anderes? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Ja, jetzt hat er meine Theologie zerstört. Das mache ich jetzt. Aber weiterlesen hilft. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Also da haben wir quasi Umkehr, oder? Und er ließ sich auf der Stelle taufen. Er und all die Seinen. Ja? Was heißt es denn zu glauben? Was heißt es zu glauben? Also ich möchte sagen, dass diese ganzen Dinge niemand macht, der nicht glaubt, oder? Schon mal jemand erlebt, der den Heiligen Geist empfängt, der nicht glaubt oder die Taufe macht oder umkehrt? Also wäre für mich seltsam von der Logik her. All diese drei Dinge passieren im Glauben. Du glaubst und deswegen machst du sie. Und du machst sie, weil du glaubst. Also es ist irgendwie unzertrennlich. So sehe ich das zumindest. Und ich will euch mal eine Geschichte erzählen. Erzähle ich ganz gerne, weil das hat es mir nochmal ganz praktisch gezeigt, was es bedeutet eigentlich, was es impliziert. Als wir da mal in Afrika waren mit Michael und Marco. Und wir haben da in diesem einen Hütchen gepredigt. Wir haben das Evangelium gepredigt, genau das, was ich zu euch predige. Ne? Kehrt um, lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist. Und da waren diese Kumbaya-Christen, ne? Die singen da immer Halleluja, die machen Crusades, die sehen sehr churchy aus, die sind wundervoll. Aber unter ihnen sind auch welche, die sind einfach die Töchter des Witch Doctors, also des Zaubenmeisters des Dorfes. Der reichste Mann, weit und breit, der Autos besitzt, der zwei Häuser hat, der x Frauen hat. Und seine ganzen Töchter gehen dahin in diese Kirche und machen Kumbaya und Halleluja. Und ich denke mir so, hä, was? Da ist das Haus des Witch Doctors und da ist die Kirche. Und irgendwie ist da kein Krieg. Ist komisch. Und dann, naja, interessant. Wir dachten, vielleicht bekehrt er sich, vielleicht bekennen sich seine Töchter. Und tatsächlich war das so, dass die Töchter sich taufen ließen. Also ich weiß nicht, ob alle, aber so einige. Und manche davon haben den Heiligen Geist empfangen. Also sie haben in Sprachen geredet dort. Und plötzlich fängt der Krieg an. Ne? Plötzlich, sie gehen in ihr Haus, zurück nach dem Event, und er lässt sie nicht rein. Und da habe ich ein neues Wort gelernt, Molukule. Da hat er gesagt, nur Molukule hier, nur Molukule hier. Ne? Das heißt auf Luganda, wenn es die Luganda-Sprache war, es gibt 70 Sprachen, aber ich glaube, das war Luganda. Das heißt auf Luganda, keine Wiedergeborenen hier. Der Witch Doctor hat erkannt, die sind wiedergeboren. Aber die Kirche erkennt es nicht. Das ist, aber der wusste, das macht seine Magie kaputt. Und man könnte jetzt denken, ja gut, das war jetzt vielleicht ein kleiner Fall, vielleicht war der einfach verwehrt, aber das Gleiche ist auch in der Hauptstadt passiert. Ne? Wir haben eine getauft, boom, die wird nicht gern gelassen. Die dunkle Seite versteht es, wenn du ein Feind bist. Solange du nur Kumbaya und Halleluja machst und so tust, als ob du christlich wärst, das beeindruckt den Satan nicht. Der sagt, hey, cool, wir wollen Fake-Christen. Satan mag Fake-Christen, Satan mag unumgekehrte, ungetaufte, nicht mit Heiligen Geist erfüllte Christen. Das liebt er und dafür setzt er sich ein. Richtig heftig. Und ich habe auch letztens, als ich in Indien war, so ein Erlebnis gehabt. Nicht so eins, aber ein anderes. Das fand ich ein bisschen interessant, von den Indern zu lernen, wie die das machen. Also diese zumindest. Ich bin da mit ein paar Brüdern in die Büsche da gegangen und in diese Wälder und da war dieses Dorf, wo noch Löwen die Ziegen stehlen und sowas. Und ich wusste gar nicht, dass es in Indien Löwen hat. Aber dort haben wir evangelisiert und dann haben alle zugehört. Ne? Wir haben das so mit Karten erklärt, das Evangelium. Oder ich habe es ihnen einfach machen lassen. Der braucht ja keine Übersetzung, der kennt das Evangelium. Und bei der einen, als er für sie gebetet hat, der Heilige Geist ist auf sie gefallen. In dem Sinne, sie hat angefangen, in Sprachen zu reden einfach. Und hat gesagt, oh, jetzt wirst du getauft. Und er hat es wohl immer wieder so gemacht. Er hat mir gesagt, wenn er zweifelt, ob jemand bereit ist, dann betet er zuerst für den Heiligen Geist. Und wenn die Person den Heiligen Geist bekommt, dann erst tauft er sie. Also wenn er zweifelt. Ne? Das macht er jetzt nicht immer so. Normalerweise wartet er nur, bis die Leute umkehren, bis die Leute wirklich ihre Alkoholflaschen vernichtet haben und manchmal wartet er ein bisschen. Er hat mir von so einem Fall erzählt, wo er 2 Tage gewartet hat, ob der Typ wieder zur Flasche greift, aber hat er nicht, also wurde getauft. Also der erwartet wirklich Werke der Buße. Und da ist man sich so strittig unter Christen. Also ich will euch keine vorgefertigte Meinung geben. Es gibt solche, die sagen, du musst von allem, so gut es geht, und wirklich alles auf die Liste bringen und von allem umkehren. Es gibt welche, die sagen, ja, hey, vielleicht hat Gott dir den Eindruck gegeben, du musst vom Fingernägel kauen umkehren. Das reicht ihm schon für den Anfang. Und du sollst dann weitermachen nach der Taufe. Aber das ist eine persönliche Frage, das kannst du mit Gott besprechen, wie, was er von dir will. Ich glaube an das Gebot, liebe den Herrn aus ganzer Seele, aus ganzer Kraft, aus ganzem Verstand. Mach alles, was er dir sagt, mit ganzem Herzen und kehr um aus ganzem Herzen. Alles, was dir bewusst ist, kehr um, so gut es geht davon und der Herr macht den Rest. So habe ich ihn kennengelernt. Weil er weiß, wenn du es fakest, er weiß, wenn deine Umkehr nicht so richtig ist und du liebst deine Sünde noch. Ich spreche aus Erfahrung, dann macht er gar nichts. Aber wenn du es ernst meinst, dann bumm, frei. Genau, also wenn du den Heiligen Geist schon hast, dann ist ein guter Zeitpunkt, getauft zu werden. Wenn du ihn nicht hast, ein guter Zeitpunkt, getauft zu werden. Denn das ist eigentlich das Normale, das sie von den Juden kannten, die Apostel. Das ist nur passiert, dass sie welche getauft haben, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, weil es Heiden waren. Das waren Leute, die nicht Juden waren. Das war eine Neuheit für die Apostel, dass nicht Juden, also wir, ich weiß nicht, ob, ist hier ein Jude? Streckt er sich hin? Nee, okay, schade. Ja? Cliff, Halleluja. Guck, bei dem, die hätten denen zugepredigt und von uns hätten sie gar nicht erst erwartet am Anfang, dass wir uns bekehren. Die wussten das gar nicht. Und dann plötzlich, als Petrus das Evangelium predigt, auf die Heiden fällt der Heilige Geist. Und dann hat der Petrus erst seine Vision verstanden von vorher mit dem ganzen Fleisch, das er essen soll, das unrein ist. Und dann plötzlich fangen sie an, auch Heiden zu missionieren. Weil sie sehen, es ist wirklich auf alles Fleisch ausgegossen, nicht nur auf Israel. Was ja auch im Alten Testament versprochen wurde, dass aus den Juden das Heil kommt für die Welt. Genau. Da sagt der Petrus in dieser Stelle, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, wie ich schon vorhin sagte, er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Und das ist auch eine Sache, die muss angesprochen werden, die haben immer im Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Oder zumindest hier steht im Namen des Herrn, aber an anderen Stellen steht im Namen Jesus Christus, also kann man zusammenzählen. Also in diese Floskel, das ist ein bisschen nicht schön gesagt, diese Wortwahl kommt nicht vor, von wegen Vater, Sohn, Heiliger Geist, getauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, in der Apostelgeschichte, in Matthäus aber schon. Damit haben manche ein Problem. Ich würde sagen, mach mal keine Konflikte draus. Der Herr versteht es schon. Der braucht unsere Formel nicht so unbedingt. Aber ich will es richtig machen. Also mache ich es im Namen des Herrn Jesus Christus. Und wenn ich auf den Namen Jesus Christus taufe, wer Jesus sieht, sieht den Vater. Philippus, kennst du mich nicht? Weißt du nicht, dass ich und der Vater eins sind? Und wer den Heiligen Geist empfängt, also kannst du mir nicht erzählen, dass er nicht im Heiligen Geist, auf den Namen des Geistes getauft ist. Genau, und der Schreiber des Hebräerbriefes, der war schon recht genervt von den Christen, die noch die Anfangsgründe nicht verstanden haben. Hebräer 6, Vers 1. Könnt ihr aufschlagen, wenn ihr wollt, das ist krass. Da spricht er auch wieder zu Gläubigen und er sagt zu ihnen, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen. Also das sind Anfangsgründe, keine Endgründe, keine fortgeschrittenen Gründe, das sind Anfangsgründe. Und zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken, dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung. Also im Grunde nennt er es mit anderen Worten das, was ich hier hingeschrieben habe. Handauflegung. Die Apostel haben immer wieder die Hände aufgelegt bei Leuten, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Bei den 12 Aposteln kam er einfach so, wie Feuerflamme. Aber sie wiederum haben die Hände aufgelegt, sodass ein Zauberer zum Beispiel, der wollte ihnen Geld geben, das weil er sah, oh, durch ihre Handauflegung kommt der Heilige Geist. Ich will es auch. Er wollte ihnen Geld geben. Petrus sagt, nee, dein Geld, fahre mit dir woanders hin. Also, lasst uns die Anfangsgründe lassen, nachdem wir sie abgeschlossen haben, und zur vollen Reife übergehen. Und dann können wir mal über wirklich fortgeschrittene Sachen reden. Aber manche halten vehement an der Babytaufe fest. Manche halten vehement daran fest, dass ich bin getauft damals, ich glaubte es. Aber versuch mir zu finden in der Schrift, wo das vorkommt, dass ein Baby getauft wurde. Das findest du nicht. dass ein Ungläubiger getauft wurde. Ich spreche meistens mit Italienern auf der Straße und frage sie so, hey, macht eine Taufe eigentlich Sinn, wenn jemand nicht glaubt? Und die so, hey, vero, ja. Die kapieren das sofort. Ja, stimmt, eigentlich ist meine Taufe gar keine Taufe. Und ist eine Taufe, wenn ich nicht umgekehrt bin von meinen Sünden? Hat ein Kind denn Sünde? Nein. Ist für die ziemlich klar. Die Theologen, die stecken halt ihren Kämmerchen und müssen ihre religiösen Pflichten erfüllen, ihrer Denomination entgegen. Deswegen ist das ein Problem. Und ja, du musst dich taufen. Wenn du als Baby getauft wurdest, wurdest du nicht getauft. Das war ein Badespaß mit dem Pfarrer, Priester. Das war auch noch nicht mal technisch gesehen eine Taufe, weil die haben damals Full Immersion gemacht. Die haben komplett untergetaucht. Baptizo heißt untertauchen. Das gleiche Wort wie bei Teller, untertauchen. Das benutzen die Griechen das gleiche Wort für. Und deswegen machen die Orthodoxen das auch so. Die orthodoxe Kirche, die tauft ihre Kinder so, dass sie dreimal untergetaucht werden. Weil die sprechen ja Griechisch und die verstehen, da steht untertauchen. Da steht nicht einfach nur Taufe im Deutschen, dieses Wort, das auch X sein. Das könnte auch X sein für uns. Wir taufen ein Schiff, indem wir eine Wasserflasche oder eine Champagnerflasche dagegen schmeißen. Wir verstehen die Taufe nicht. Aber die Griechen, die sehen Baptizo, untertauchen. Und die tauchen ihre Kinder dreimal unter, damit sie sicher sind, dass sie wirklich untergetaucht sind. Und ich finde, es ist nah genug, aber noch nicht nah genug. Die sollten auch umkehren von ihren Sünden. Haben sie aber noch nicht. Neuigkeiten. Kinder müssen nicht getauft werden, weil sie noch keine Sünde haben. Jesus sagt, wenn ihr werdet wie dieses Kind, oder werdet wie dieses Kind. Wir alle sollen werden wie dieses Kind. Wir sollten von den Kindern lernen. Die sind schuldfrei. Irgendwann später kommt das Ganze. Ne? Mit den Sünden, mit der Rebellion und so. Dann können sie umkehren. Wenn ein Kind stirbt, ohne getauft zu werden, ist es gerettet. In Jesus. Jesus ist der beste Richter. Amen. Also ich sage euch jetzt Sachen, die Apostel gemacht haben, die Jesus angeordnet hat. Und ich bin der Meinung, wir sollten sie machen. Wir sollten keine Ausreden suchen, wie wir es so oft gemacht haben. Ich kenne sogar eine aus Uganda, die war mal in so einem Trockengebiet, wo die hatte voll viele Leute, die wollten sich jetzt taufen lassen, aber die war nichts. Und dann haben sie einfach im Glauben einen Pool aufgestellt, gebetet, es regnet, Halleluja, sie kann taufen. So lief es da. Die ist Hammer, die Frau. Die nimmt dauernd irgendwelche Waisen auf, die hat zwar das Geld nicht, aber sie nimmt sie alle auf und dann geht sie predigen und dann geht sie dahin. Das ist eine Hammerfrau. Die Esther. Und manche haben auch ein Problem mit dem Heiligen Geist. Gerade wenn du aus der evangelischen Landeskirche kommst, da aus Baptistenhintergrund, ist es oftmals so, da wird das richtig madig gesprochen. So, pass auf, da könnte ein falscher Geist drüber kommen. Aber da habe ich ein Antidotum von Jesus höchstpersönlich. Der sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Wenn du um den Heiligen Geist bittest, gibt der Herr dir keine Schlange. Das sagt Jesus. Und wir können ihm vertrauen. Wenn wir ihm nicht vertrauen, wem dann? Also dann kannst du es gleich lassen mit deinem Kumbaya-Christentum. Wenn du Jesus nicht glaubst, er wird dir nicht den falschen Geist geben. Und es ist gut, für Befreiung zu beten. Vor der Taufe oder nach der Taufe, wie auch immer. Es passiert ziemlich oft, dass Leute befreit werden. Und dann erkennt man auch den Unterschied zwischen Heiligen Geist und einem anderen Geist. Weil ich habe es erlebt und manche, ich kenne das von Liebenzellern zum Beispiel, da gab es mal so eine Geschichte auf dem Campus, da hat jemand in dämonischen Sprachen gesprochen wohl und haben sich alle erschreckt und hatten alle Angst vor dem Heiligen Geist. So hat das Ganze angefangen, bei denen zumindest, soweit ich weiß. Also kein Gewehr. So, aber ich habe in meiner Missionserfahrung beides erlebt, so Heiliger Geist, wenn der spricht und wenn Dämonen sprechen. Ich habe erlebt, wie Leute in der Sprache gesprochen haben, die sie selbst nicht können, unter Dämoneneinfluss. Wie sie sich über uns lustig gemacht haben, im perfekten Englisch, ob der Typ gar kein Englisch konnte. Ne? Oder in Pakistan habe ich erlebt, wie eine einfach Polnisch verstanden hat. Der Dämon hat Polnisch verstanden, hat mir geantwortet. Weil ich habe extra Polnisch geredet, damit die nicht irgendwie aus ihrem Kopf mir antwortet. So, krass. Und aber du merkst es. Also wenn du nicht merkst, dass es ein Dämon ist oder ein Heiliger Geist ist, dann deswegen haben wir den Geist der Unterscheidung, ne? Oder die Gabe der Geisterunterscheidung. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann würde ich an deiner Stelle nicht zu schnell ein Urteil fällen, weil das ist gefährlich, den Heiligen Geist der falschen Rubrik unterzuordnen. Sehr gefährlich. Kann man seinen Heil verlieren. Weil so haben es die Pharisäer auch gemacht. Die haben Jesus gesagt, er treibt die Dämonen aus mit dem Höchsten der Dämonen. Und das hat Jesus als die unverzeihliche Sünde bezeichnet. Genau, und ich will euch erzählen, woran man erkennt, dass man den Heiligen Geist hat. Oder die Apostelgeschichte will es euch erzählen. Ich will es euch einfach mal aufdröseln. In der Apostelgeschichte 2, also wir sammeln mal Indizien, ne? Ich rede jetzt immer von der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 2, da lesen wir von den von Pfingsten. Und da kommt der Heilige Geist und er fällt mit Feuer auf die Apostel und sie sprechen neue Sprachen und sie verkündigen und jedermann versteht sie. Juden aus aller Welt, aus Kappadokien, aus Lydien und wo auch immer her sind gekommen und haben sie in ihrer Sprache hören sehen. Sprechen, hören, so. So. Und da sehen wir, was passiert da? Wir sehen Feuer. Wir sehen Sprachen. Ich hoffe, man kann es lesen. Meine Mutter sagte immer, ich soll Arzt werden, meine Schrift kann man nicht lesen. Apostelgeschichte 8, da ist der auch eine nette Story. Da ist die Story einerseits von Samaria. Samaria, da, das ist interessant, weil Philippus kommt dahin und betet für die Leute. Die werden von Dämonen befreit, die Heilungen passieren, wunderbare Sachen. Sogar ein Magier sagt, ich will diese Gabe. Ne? Oder, nee, Quatsch, er sagt es später, wenn der Heilige Geist kommt. Aber am Anfang ist er einfach nur erstaunt. Ne? Und später kommen dann extra Johannes und Petrus von Jerusalem. Ich weiß nicht, wie lange sie gelaufen sind. Das war bestimmt ein langer Weg. Waren es Tage? Also du musst dir vorstellen, Philippus tauft die Leute. Er predigt Umkehr. Sie kehren um, sie sind getauft, aber der Heilige Geist ist noch auf keinen von ihnen gefallen. Also es kann passieren wirklich, dass du als Getaufter, als Umgekehrter, als gläubiger Christ noch keinen Heiligen Geist hast. Es ist biblisch irgendwie. Steht da in Apostelgeschichte 8, lest es nach. Und deswegen machen sich Johannes und Petrus auf den Weg, weil irgendwie kriegt das Philippus nicht hin, warum auch immer. Ich hatte nicht den Glauben dafür. So, und was sehen wir dann? Was passiert, woran erkennen wir, dass die den Heiligen Geist empfangen haben? Sagt der Bericht nicht. Das ist einfach ein Zeichen. Aber welches Zeichen, wissen wir nicht. Weil der Magier sieht, dass durch die Handauflegung der Heilige Geist fällt. Genau. Und dann, wenn ich mich recht entsinne, haben wir hier den Eunuchen. Der Eunuch kommt aus Äthiopien, der Kämmerer, und versteht den Text nicht. Und er sagt, nachdem ihm Philippus auch wieder das erklärt hat, den Text, oh, da ist Wasser, ich will getauft werden. Ist wiederum interessant. Stell dir vor, du erklärst jemandem das Evangelium und er will sich taufen lassen. Dann hast du das richtige Evangelium erzählt, so wie Philippus. Ne? Das ist die richtige Reaktion. Eunuch sieht Wasser, will sich taufen lassen. Was sehen wir beim Eunuchen? Wir wissen nicht, da steht nur, er ging freudig seines Weges, nachdem Philippus einfach weg war. Wir sehen Freude. Ne? Genau. Bei Paulus, bei Apostelgeschichte 9, Paulus. Was sehen wir da? Kann mir das jemand sagen? Interessant, da steht es gar nicht. dass Paulus das Sprachengebet empfangen hat. Steht ja gar nicht. Ist irgendwie normal, schon von da. Aber wir wissen es, weil er zu den Korinthern schreibt, er spricht mehr in Sprachen als sie. Also können wir annehmen, Sprachen. Ne? Was passiert noch? Paulus wird geheilt, seine Augen gehen auf. Und schon vorher hat er das Licht gesehen und alles. Und dann gehen wir zu Cornelius. Ne? Cornelius Haus, das, was ich euch vorhin erzählt habe mit Petrus, er kommt ins Haus der Heiden, er erzählt und dann kommt, fällt der Heilige Geist. Cornelius Haus. Und was passiert da? Da ist wieder Sprachen. Sprachenrede, die Glossolalie. Und Prophezeien. Ups. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es spannend findet, aber ich finde es spannend. Quatsch, sorry. Irrlehrer, ich bin Irrlehrer. Die lobten Gott. Ihr müsst aufpassen. Die lobten Gott. Beim nächsten ist es. Also, die redeten in Sprachen und lobten Gott. Das mit Prophetie kommt erst später. Das kann ich gar nicht gleich hinschreiben. Sprachen und Prophetie. Das ist in Ephesus, da kommen die Apostel, oder der Paulus kommt, zu 12 Jüngern. Das sind aber nicht die 12 Jünger von Jesus, ne? Das sind andere 12 Jünger, Epheser. Und ich finde es so interessant, ich evangelisiere ganz gerne auf diese Weise, wie Paulus da evangelisiert hat. Weil er trifft Gläubige und er fragt sie nicht, in welche Kirche gehst du, sondern er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie sagen, wir wussten gar nicht, dass es den Heiligen Geist gibt. Was sind das für Christen? Sie wussten das gar nicht. Und dann sagt Paulus, ja, zweite Frage, wie seid ihr getauft? Sie sagen, wir sind zur Buße, so wie sie Johannes gepredigt hat, getauft worden. Und dann sagt er, Paulus sagt was ganz Gefährliches, ihr müsst nochmal getauft werden. Ihr müsst auf den Namen Jesus Christus getauft werden. Ganz gefährlich. Und dann macht er das, legt ihnen die Hände auf. Und da steht da tatsächlich in den antiken Schriften Sprachen und Prophetie. Und ich fasse mal zusammen. Von den Dingen, die hier so öfters vorkommen, sind Sprache. Hier, Sprachen. Ja, Sprachen. Genau. Also, damit du dich nicht wunderst, warum in pfingstlichen Kreisen so oft davon geredet wird, dass man in Sprachen reden sollte. Weil es einfach das Zeichen ist, was am meisten dokumentiert ist in der Apostelgeschichte. Prophetie habe ich jetzt nicht so oft erlebt, dass Leute das direkt empfangen, wenn sie den Heiligen Geist empfangen. Aber Sprachen schon sehr oft. Und ist auch ziemlich cool, wenn du dann direkt weißt, hey, die Person hat den Heiligen Geist empfangen, jetzt kann man sie taufen. Oder andersrum. Oder erst Taufe und dann Heiliger Geist. Und genau. Das sind die Dinge, die zum Heiligen Geist gehören. Also das ist nicht der Heilige Geist, aber der äußert sich so. Ne? Da kommen Gaben. Es ist offensichtlich. Es sollte offensichtlich sein, wenn du einen Heiligen Geist hast. Es ist ja irgendwie schade anzunehmen, so ich habe einen Heiligen Geist, nur weil es der Priester gesagt hat. Das ist ja bei sehr vielen Christen so. Und ich würde sagen, geh zur Bibel. Geh lieber zur Bibel, als dich auf das Wort des Priesters oder wer auch immer er sei, zu verlassen. Manche verstehen das nicht ganz so, weil es wird dir geschrieben, so hey, wenn du glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Beziehungsweise in manchen Versen kann man das so ableiten. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du im Geist getauft wirst. Ne? Also der Heilige Geist zieht uns ja, schon bevor wir glauben. Er fängt dann an, uns zu wirken. Das ist aber was anderes, als wenn ich im Heiligen Geist getauft bin und er Besitz von mir ergriffen hat. Das ist eine neue Ebene. Und ich will auch noch weitergehen. Weil der Petrus, der gleiche Petrus, der an Pfingsten den Heiligen Geist mit Feuerflammen empfangen hat, da sieht man, dass immer wieder der Heilige Geist auf ihn kam und er irgendwas daraufhin tat. Also es gab wohl dieses, dass er punktuell mehr im Heiligen Geist, mehr vom Heiligen Geist eingenommen war als an anderen Zeiten. Also, dass der Heilige Geist nicht großartig wirken muss bei dir, wenn du gerade schläfst, ist ja irgendwie klar. Aber manchmal macht das. Ja, klar, wenn du träumst, ne? Aber der Heilige Geist, der macht mal mehr, mal weniger in dir. Und das ist okay. Also, wir müssen uns nicht verdammen, wenn wir mal einen Monat mal nichts hören von Gott. Also, mir geht es auch manchmal so. Ich habe schon solche Sachen gesehen und gehört von Gott und plötzlich mal eine Durststrecke. Hey, wo ist er? Und man meint, er hat mich verlassen. Aber es kann passieren. Das Leben ist keine Linie, das ist ein Auf und Ab. Ne? Manchmal gehen wir durch Wüsten. Genau, also fühl dich nicht verdammt, wenn du nicht immer mit Bass Gottes Stimme hörst. Das ist so ein Thema, da will ich immer vollzählig sein, vollständig von den ganzen Sachen. Aber kann man gar nicht, weil es gibt zu viel einfach in der Schrift dazu. Also ich habe noch bei weitem gar nicht alles erzählt. Aber ich hoffe inzwischen, dass es für euch klar ist, dass die Taufe nicht nur ein Symbol ist, so wie es gepredigt wird. Es wird sehr oft, wenn du ein Buch oder eine Aufklärung über die Taufe hast, normalerweise, also das, was ich immer zumindest gesehen habe, da kommt immer dieser Satz, die Taufe ist, wie sagen Sie das nochmal, warte mal, ich muss mich erinnern. Die Taufe ist ein Zeichen für das, was in der geistlichen Realität schon passiert ist. Ne? Also Sie nehmen an, du bist ja durchs Übergabegebet gerettet worden und dann zeigst du es einfach vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Das sagen sie immer. Aber finde mal das in der Bibel, dass es ein Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist. Die sichtbare Welt braucht es sowieso nicht, dieses Zeichen. Das sehen wir, warum tauft Paulus in der Nacht, wenn es ein Zeichen vor der sichtbaren Welt sein soll? Von der unsichtbaren Welt, so, ja gut, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich würde trotzdem diese Terminologie gar nicht erst wählen, weil warum nehmen wir nicht die Verse, die die Bibel sagt? Ich habe mir einfach alles aufgeschrieben. Ne? Es ist ganz einfach Bible Study. Du gehst auf den Bibelserver, du gibst Taufe ein, es springen dir alle Verse über die Taufe raus und du hast die perfekte Tauftheologie. Tada! Kein Theologiestudium erforderlich. Und du weißt genau, was hat Petrus, Johannes, Jesus gesagt dazu. Und genau, könntest du es vielleicht einblenden? Wer auch immer an der Technik gerade sitzt. Ich habe da was vorbereitet für euch. Vielleicht kommt es gleich. Das sind einfach die Definitionen, die Dinge, die in der Taufe passieren. Und genau, also in Markus sagt Jesus, wir werden gerettet, wenn wir glauben, getauft sind. Das sagt Jesus, das sagt nicht ich. Petrus sagt es auch, Taufe, die euch jetzt rettet. Und in Titus wird es auch gesagt, wir sind errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Aber hey, ich lehne mich damit ganz weit aus dem Fenster, wenn ich einfach diese Dinge zitiere. Ne? Das ist gefährliche Theologie. Ich behaupte nichts dazu. Ich sage einfach hier, da steht es, finde ich damit ab. So, und die Taufe wäscht Sünden weg. Was erlaubt sich Petrus da? Zur Vergebung der Sünden sollen wir auf den Namen Jesus getauft werden. Die Taufe wäscht Sünden weg. Okay, nehme ich auf in meine Tauftheologie. Okay, was noch? Ach so. Ja, Ananias sagt es zu Paulus auch, lass deine Sünden abwaschen. Halt mal, aber der sagt, indem du den Namen des Herrn anrufst. Aber dann lässt sich taufen. Ja. Also steh auf, lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Also den Namen des Herrn anrufen und taufen, das geht zusammen. Stell dir einen Täufling vor, der nicht betet. Wir hatten letztens in Italien, die Frau konnte nicht beten. Sie war nicht in der Lage, irgendwas einen nachzusprechen, aber selbst ein Gebet, das war einfach, irgendwie war da eine Blockade. Und dann haben wir gebetet erstmal für Befreiung und plötzlich konnte sie beten. Und sie wollte getauft werden und dann haben wir sie getauft und sie war so erfüllt und so freulich. Und einfach, so stelle ich mir das vor, wie beim Eunuchen zum Beispiel. Also sie redete nicht direkt in Sprachen, aber das war trotzdem so eine Freude, so eine Erfüllung. Da gibt es noch ein bisschen andere Stellen. Das Blut des Lammes reinigt schmutzige Kleider in Offenbarung 7, Vers 14. Sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Gut, das könnte das Abendmahl sein auch. Offenbarung 22, da heißt es, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und die Tore, die Stadt hineingehen. Ich möchte nicht sagen, dass es unbedingt Taufe ist, da steht das Wort Taufe nämlich gar nicht. Aber könnte mit reingenommen werden. Könnt ihr Jesus fragen. Die Taufe begräbt den alten Menschen. Das sehen wir in Römer. Da heißt es in Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind in seinen Tod getauft. Und in Kolosser 2, Vers 12, da heißt es, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Ihr seid mit ihm begraben in der Taufe. Das ist ein Begebnis. Du stirbst. Oder du bist schon gestorben, wie auch immer, und du bist begraben. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. In der Taufe ziehen wir Christus an. Stell dir vor, da ist ein Körper, du ziehst ihn an. So ist es in der Taufe. Du ziehst Jesus an. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Du hast schon Christus angezogen, wenn du getauft bist. Taufe wurde von Jesus befohlen. Er sagte, so geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten. Ich will dir nicht sagen, dass du sie nur taufen sollst. Also Jesus sagt nämlich, und lehrt sie alles halten. Manchmal haben wir nicht so viel Zeit auf den Mission Trips, dir viel zu lehren, aber ja, man lehrt, was man kann. Ne? Aber wie gut, es gibt das Internet, man kann ihnen die Bibel weiterreichen, kurz mal zeigen, wie man sie lesen kann und dann haben sie schon alles. Genau, Taufe wurde nicht nur von Jesus befohlen, aber auch von Petrus, haben wir schon gehabt. Paulus ließ Männer zum zweiten Mal taufen, haben wir auch schon gehabt, in der Apostelgeschichte 19. Und vielleicht findet ihr noch einiges. Es gibt noch so Parallelen zur Taufe, wie zum Beispiel der Auszug aus Ägypten, der thematisiert wird im Neuen Testament. Da wird es auch gleichgesetzt. Die Umkehr von Ägypten, die Taufe durchs Meer, ne? Die Taufe wäscht das Ägypten ab, indem es umbringt, ne? Die Soldaten umgebracht und dann kommt der Heilige Geist in der Säule. Und das ist die normale christliche Wiedergeburt. Glauben, Umkehr, Taufe, Heiliger Geist. Schade, dass man es nicht so scharf lesen kann, aber ihr könnt nachher näher kommen. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Folie einfach lassen, auch nach dem Gottesdienst, dass die Leute hingehen können und lesen können. Also das ist ein Aufruf für dich, dich taufen zu lassen. Ich will dich nicht unter Druck setzen, dass es heute passieren muss, aber die Möglichkeit besteht. Und es drängt auch, wenn du diese Stellen liest, weil Paulus machte das in der Nacht mit einem. Das war nicht so, dass sie damals Taufkurs angeboten haben. 6 Monate, jetzt bist du ein perfekter Christ, jetzt darfst du dich erst taufen lassen. Nein, Neulinge taufen sich, nicht perfekte Christen. Gibt es sowas wie einen perfekten Christen? Manche wollen erstmal perfekt werden, bevor sie sich taufen lassen. Aber kehr um von deinen Sünden, soweit du kannst, meiner Meinung nach, und dann lass dich taufen. Und heute werden wir eine Tauftonne aufstellen, weil Michael meinte, dass die Alp zu kalt ist. Aber vielleicht will einer trotzdem. Also ich würde mit dir in die Alp steigen, wenn du willst. Wir haben auch schon im Dezember getauft. Ja, das war sogar ein Halbaraber. Der kommt aus Afrika und trotzdem ist er da rein. Der wollte es ganz haben. Manche von euch strugglen aber auch mit dem Heiligen Geist. Bestimmt. Also ich kenn die Fälle, wo Leute, die wollen in Sprachen reden, die wollen den Heiligen Geist empfangen, aber es klappt einfach nicht. Und da ist die Taufe auch eine Lösung, möglicherweise, wenn du es noch nicht gemacht hast. Weil ich hatte mal diesen Fall in Darmstadt, da ist ein Theologiestudent zu mir gekommen und der meinte gleich, hey, kannst vergessen mit dem Heiligen Geist, das passiert nicht. Die haben so viel für mich gebetet, da passiert nichts. Ich werde nicht in Sprachen reden. Aber er wollte getauft werden. Also okay, komm, ich werde trotzdem für dich beten, habe ich gesagt. Ich wollte für ihn beten, aber es ging nicht, weil ich taufe ihn. Er kommt aus dem Wasser und Karabalabas, direkt, der hat den Spiegel des Wassers verlassen schon. Ich dachte so, hey, ist gemein, ich wollte für dich beten. Also manchmal passiert es so. Manchmal passiert es, dass das passiert, was Petrus predigte. Ne? Dieses, kehrt um, lasst euch taufen und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Direkt bei der Taufe. Das ist das Beste. Und das haben wir öfters erlebt. Und wir werden nachher taufen. Überlegst dir wirklich jetzt, ob es das Richtige für dich ist. Ob du bereit bist, ist nicht so sehr die Frage, weil wann ist man schon bereit dafür? Viele fühlen sich unbereit. Ich würde dir vorschlagen, bete, frage Gott, Red mit dem, es ist oftmals gegen die Natur. Ich habe mal eine Satanistin oder eine, die aus einer satanistischen Familie rauskommt, getauft. Und das war wirklich ein Zitterakt, bis sie in dieses Wasser gestiegen hat. Das hat wehgetan für sie, das Wasser. Auch Esoteriker, gerade Leute, die mit irgendwelchen okkulten Sachen zu tun hatten, haben oftmals Probleme, in dieses Wasser zu steigen. Der eine, den ich kenne, die Knie so geschlottert, er konnte einfach nicht ins Wasser gehen. Die mussten beten für ihn, bis er es geschafft hat. Wenn er das Reformation-Movie gesehen hat, wird es auch ein bisschen dokumentiert wie eine. Die kriegt es einfach nicht hin. My knees don't want to bend. Beten sie, Dämon kommt raus, taufen sie und fertig ist. Also überlegst dir, studier die Stellen und ich würde sagen, wenn du, nicht nur wenn du die Taufe noch nicht hast, aber auch wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, kannst du gerne nach vorne kommen, später, und dann werden wir für euch beten. Also die Mitarbeiter kommen dann nach vorne, wenn ich es euch sage, und dann beten wir für euch. Und natürlich ist es ein Brandbeschleuniger, wenn du umkehrst vorher. Also es bringt nichts, wenn du jetzt sagst, hey, ich will getauft werden, ich will den Heiligen Geist, aber du willst deine Sünde nicht begraben. Du willst einfach so weiterleben, wie du bist. Du willst auch noch nicht so sehr an Jesus gehorchen. Dann bringt es nichts. Ne? Also Jesus ist nicht nur ein Sündenabwaschlappen, er ist ein König. Er will nicht nur deine Sünde, er will dich. Gehorche ihm. Also ich würde vorschlagen, am besten ist es, wer hier, wie viele von euch haben den Heiligen Geist noch nie empfangen? Auf diese Weise, wie ich es beschrieben habe. Wir haben noch nie in Sprachen geredet. Genau, eins, zwei. Was? Habe ich Spanien gesagt? In Sprachen geredet, meine ich. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. Hallo. Okay. Ich würde sagen, Ich würde euch, weil viele hier haben schon den Heiligen Geist empfangen und ihr habt auch schon für den Heiligen Geist gebetet, aber ich will es mal zeigen, wie man dafür beten kann. So, und Nancy, willst du mal vorkommen? Weil ich hab beides erlebt. Ich habe erlebt, wie der Paulus, ne, der betet und dann kommt der Heilige Geist gleich. Manchmal passiert das. Und ich habe es erlebt, dass eben wie der Philippus, ne, der Heilige Geist kommt erstmal nicht, aber irgendwann doch. Und es ist kein Druck, es ist keine Verdammnis, wenn du jetzt sofort nicht den Heiligen Geist empfängst, aber trachte danach. Ich habe einen Kumpel, der hat 2 Jahre danach getrachtet, gebetet, was das Zeug hält. Und irgendwann hat er den Heiligen Geist empfangen und pff, der ging durch die Decke. Und ich bin froh, dass er gelernt hat zu beten, weil der hat mich von Malaria geheilt, also wie in Afrika war. Und der hat gebetet wie noch was. Das war eine gute Sache. Also kein Druck, kein Stress. Und was ich gerne mache, ist trotzdem so eine Art Übergabegebet. Aber nicht mit der Implikation, du bist jetzt gerettet dadurch, sondern einfach, ich führe gerne die Leute in die Umkehr und in ein Gebet mit Gott. Und du wirst feststellen, manchmal können die Leute es nicht aussprechen. Wie ich schon gesagt habe, dämonische Bindungen und so, die können einfach nicht sagen, Jesus ist Herr, die können nicht sagen, ich glaube an dich, Vater im Himmel. Und kannst einen Dämon austreiben. Wir haben das oft erlebt. Okay, also kannst du mir die Hand geben, einfach, und jetzt ist es schwierig zu sagen, aber jetzt vergiss die ganzen Leute um dich herum, kannst einfach die Augen schließen und dich auf Gott konzentrieren, okay? Und kannst mir einfach nachsprechen. Vater im Himmel, ich glaube an dich. Ich danke dir für dein Opfer, dass du Jesus Christus gesandt hast. Für meine Sünde. Und ich bitte dich, hilf mir, meine Sünde hinter mir zu lassen. Ich kehre jetzt um. Ich vergebe allen Menschen. Ich will dir nachfolgen. Im Namen von Jesus Christus bitte ich dich um den Heiligen Geist. Amen. Und jetzt bete ich einfach für dich, okay? Freedom right now. Freedom right now. Freedom right now. Jesus.
praise you, Lord. We praise you, Lord, for your Holy Ghost, your precious gift. Hallelujah.
Gar nichts, sehr ehrlich.
Hitze.
Eine Hitze?
Echt? Hier. Aber okay.
Ja, wir bitten einfach weiter. Ich will euch jetzt nicht lang. Wir bitten weiter. Und ich würde sagen, die Mitarbeiter kommen jetzt nach vorne. Okay? Und ich bitte weiter für dich. Und ihr dürft alle im Raum bleiben, wie ihr möchtet. Ihr dürft auch hochgehen. Ihr dürft euch auch, wenn jetzt gleich, ihr könnt auch noch diese Bibelstellen an die Wand projizieren. Und jeder, der sich taufen lassen möchte heute, komm bitte zu Michael. Der Ronald kommt bitte auch nach vorne. We need Ronald. Genau, und jetzt, wenn du den Heiligen Geist noch nie empfangen hast, kannst du nach vorne kommen. Wenn du Befreiung brauchst, kannst du auch nach vorne kommen. Und wenn du Heilung brauchst, kannst du auch nach vorne kommen. Aber zuerst bitte die, die den Heiligen Geist noch nicht empfangen haben. Komm mal nach vorne, ihr, die euch gestreckt habt. Ja. Nicht lang fackeln, nicht lang überlegen. Ihr braucht den. Halleluja.